Wir haben hier bei dem Projekt unserer CR-Strategie mittlerweile 3 Vollzeitkräfte im Einsatz bei LOVA und stellen jetzt noch eine 4. ein. Und wir haben natürlich, ja, das ganze CR-Projekt auch gelauncht mit unseren Mitarbeitern und mit unseren Zulieferern, weil alle natürlich mitarbeiten müssen. Das ist ein Einsatz, den betrifft die ganze Firma und die ganze Zulieferindustrie.
Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport.
Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Vor welchen Herausforderungen stehen Hersteller und Händler in Zeiten des Wandels und was gibt es Aktuelles zu berichten? Was hat sich verändert? All dies bespreche ich seit nunmehr knapp 2 Jahren mit Experten, vornehmlich aus der Sport- und Outdoor-Branche. Also auch gerne mal reinlauschen in ältere Folgen. Diese findet ihr auf dem Podcast Kanal von SAZ Sport über Spotify und Apple Podcast und dann am besten gleich den Kanal abonnieren. Ja, und bevor wir jetzt zur neuen Folge kommen, habe ich noch eine weitere Bitte. Lasst doch auch gleich eine Bewertung für den Podcast da. Vergebt ein paar Sternchen, am liebsten die volle Punktzahl, ist ja logisch. Das hilft uns weiterhin, tolle Gäste einzuladen und noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Nachhaltigkeit zu lenken. Ja, und dann kommen wir auch schon zur heutigen Episode. Nachdem ich mich in der letzten Folge mit dem Löffler-CEO Otto Leo Dolter unter anderem über den Fortschritt bei Textilrecycling, Upcycling ausgetauscht habe, geht es heute um den Stand der Dinge bei Schuhen für den Outdoor-Einsatz. Darüber spreche ich mit Alexander Nikolai, dem CEO von LOVA, den ich nun herzlich begrüße. Hallo Alex.
Hallo Ralf.
Ja, sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast, um dich mit mir auszutauschen. Erstmal grundsätzlich eine Frage. Es ist ja gerade Herbstzeit. Viele Laufevents sind im Gange. Die Laufbranche ist sowieso gerade voll am Brummen, möchte ich mal sagen. Wie sieht's bei dir mit dem Lauftraining aus?
Ja, bei mir schaut's eigentlich sehr gut aus. Also ich habe die letzten Monate wieder mehr trainiert. Bin auch früh morgens draußen vor der Arbeit, drehe eine Runde in München durch den Englischen Garten und bin eigentlich in ganz guter Form. Ja, ich kann das zum Glück, wenn ich früh morgens aufstehe, mit Familie und Arbeit noch kombinieren und habe eigentlich auch Ambitionen, im Herbst nochmal ein paar Läufe mitzumachen. Ja.
Alles klar. Okay, wird es dann eher ein Straßen- oder eher ein Traillauf sein?
Das wird im Winter eher ein Straßenlauf sein. Und ich habe mich bei der Ismaninger Winterlaufserie angemeldet und dann im nächsten Jahr werde ich gucken, dass ich da in Form bin für ein paar Trailläufe.
Ja. Alles klar. Das frage ich natürlich nicht ohne Grund, weil bei euch ist Bewegung bei LOVA. Ihr habt das Trail-Schuh-Segment mit dazugenommen und das kann man ja auch dem letzten Geschäftsbericht entnehmen. Das entwickelt sich ja durchaus positiv. Über den Erwartungen war da zu lesen. Ich würde aber gerne erstmal grundsätzlich einstarten. Die Autobranche ist ja in Bewegung. Es geht rauf und runter. Man hört die unterschiedlichsten Sachen. Wie ist der Stand bei euch? Wie sieht es bei den Schuhen aus, bei den Outdoor-Schuhen? Und wie sieht es dann tatsächlich mit einem aktuellen Stand zu den Trailschuhen aus?
Ja, also dieses Jahr ist natürlich kein einfaches Jahr. Wir hatten natürlich im Handel massive Lagerüberbestände. Das ist natürlich dem Corona-Boom ein bisschen geschuldet. Alle haben sehr gut verkauft in dieser Zeit. Und dann war die Erwartung, dass es eigentlich so positiv weitergeht. Somit wurden dann auch viele Schuhe geordert und geliefert. Und zur gleichen Zeit ist leider auf der Konsumentenseite die Nachfrage abgerissen. Das hat natürlich mit den Krisen in dieser Welt zu tun, mit Ukraine, Israel, Konflikten, aber auch mit der wirtschaftlichen Krise in Deutschland, in der wir uns gerade befinden. Und somit ist das Konsumklima deutlich unter 100. Das führt im Handel zu einer geringeren Frequenz und zum geringeren Konsum. Und dann werden die Lagerbestände natürlich auch langsamer abgebaut. Und auf Herstellerseite ist es natürlich so, dass man dann guckt, dass man sein Geschäft soweit stabil hat. Bei LOVA ist es so, wir konnten unser Jahr stabil gestalten. Also wir gehen davon aus, dass wir sogar ein bisschen über dem Vorjahr abschließen, zeigt uns eigentlich, dass wir von der Produktseite und vom Abverkauf im Handel auf einem guten Weg sind. Immer wenn wir Lowa-Schuhe beim Händler eigentlich platziert haben, ist der Durchverkauf sehr, sehr positiv für unser Produkt. Und ja, das stimmt uns optimistisch. Wobei die Gesamtlage, wenn ich die wirtschaftlich betrachte, immer noch schwierig ist. Auch im nächsten Jahr wird es herausfordernd sein. Zu deiner zweiten Frage, wie läuft es im Trail-Segment? Das Trail-Running-Segment ist für mich natürlich ein Projekt, was ich auch aus Leidenschaft begonnen habe, weil ich selbst auch vom Laufen komme und vom Triathlon komme. Aber es ist für uns natürlich ein Segment, wo wir jüngere Konsumenten ansprechen können, einen athletischeren Konsumenten ansprechen können und somit die traditionelle bewährte Lowa-Marke auch nochmal ein bisschen anders positionieren können. Wir können die da ein bisschen jünger, dynamischer positionieren. Und das haben wir im letzten Jahr gestartet mit einem Off-Season-Launch im Herbst. Und jetzt sind wir das erste ganze Jahr in der Trailrunning-Saison aktiv. Und das Geschäft entwickelt sich für uns sehr, sehr positiv. Also wir haben das deutlich gesteigert zum letzten Jahr. Wir haben das eigentlich verdreifacht in dem Jahr und schauen auch ins nächste Jahr sehr positiv. Wir setzen im Produkt für nächstes Jahr neue Impulse. Da kommen ganz tolle Modelle. Also der Matrix, ein super Performance-Ultraschuh mit einem dynamischen Schaumstoff und einem carbonverstärkten Schenk und einem tollen Schaft, der atmungsaktiv und langlebig ist. Also da sind noch tolle Produkte, die im nächsten Jahr rauskommen werden.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Ausrichtung von euch soll im nächsten Jahr auch noch mal jünger werden. Ja, habe ich das richtig gelesen?
Ja, wir haben eigentlich eine Strategie, dass wir einmal die erfolgreichen Lowa-Gruppen, die traditionell im Handel platziert sind, immer weiter pflegen. Somit haben wir einen neuen Renegade gelauncht, den leicht upgedatet. Wir machen immer von unseren Klassikern alle paar Jahre ein Update. Die haben einen sehr, sehr langen Lebenszyklus. Also wir haben bei dem Renegade, dem alten, haben wir über 10 Jahre gewartet mit einem Update, was in der Produktindustrie außergewöhnlich ist, dass ein Design und ein Produkt so eine lange Lebensdauer hatte. Und insofern versuchen wir, bestehende Segmente zu pflegen und daneben neue Segmente aufzubauen für einen jüngeren, athletischeren Konsumenten mit Trailrunning, aber auch für einen modernen, freizeitorientierten Outdoorler mit unserer Outdoor Essentials Linie. Und somit ergänzen wir unser Produktportfolio und möchten eigentlich die Lowa-Werte Fit, Qualität, Komfort, Innovation, Funktionalität auch anderen Zielgruppen bieten. Und das ist unsere Strategie.
Die Trailschuhe sind auf dem Markt sehr gut angekommen. Du hast es bereits angedeutet. Die Entwicklungen im Trail-Segment sind so, wenn wir auf die Materialseite mal schauen, die Schuhe werden auch da leichter. Carbon ist ein Schlüssel dazu gewesen, um auch eine neue Leichtigkeit, aber Stabilität reinzubekommen in einen Trail-Running-Schuh. Wie stellt ihr euch materialseitig auf in Bezug auf recycelte Materialien zum Beispiel, wenn wir auf das Obermaterial schauen? Gibt es da Überlegungen? Habt ihr erste Tests laufen? Wie ist der Stand der Dinge bei euch?
Ja, also generell ist natürlich der Trailrunning-Markt an Produkten schon sehr, sehr stark gefüllt, würde ich sagen. Es gibt viele Produkte von vielen Marken und wir haben uns natürlich auch überlegt, wie positionieren wir uns in diesem Markt. Und dann sind wir eigentlich zurückgekommen zu unseren Wurzeln. Wir sind eine Bergschuhfirma, wir haben über 100 Jahre Erfahrung, wie man Alpinschuhe macht, wie man Trekkingschuhe macht und wir wollen auch Trailrunning-Schuhe für die Berge machen. Und dann haben wir bei der Produktgestaltung gesagt, die Schuhe sollten im alpinen Gelände möglichst langlebig sein. Das war unser Ansatzpunkt. Also es war nicht der Ansatzpunkt, den leichtesten Schuh zu machen oder den mit dem höchsten Recyclinganteil, sondern unser Ansatz war wirklich eine Langlebigkeit zu erzielen und eine Performance am Berg. Das fängt an mit dem Stollenprofil, wo wir sehr, sehr viel Erfahrung haben. Wir wissen, wie wir Stollen gestalten müssen, dass sie auch in matschigen Gelände und in schwierigen Bedingungen gut funktionieren. Dann wissen wir natürlich, wie wir einen passenden, sehr, sehr komfortablen, aber auch performanceorientierten orientierten Leisten machen. Also die Passform entscheidet natürlich auch, ob der Konsument das Produkt über viele Monate gerne trägt und auch immer wieder zu dem Schuh greift. Und dann beim Schaft haben wir gesagt, wir möchten ein atmungsaktives Textil haben, aber das verstärken mit einem PU-Print drauf, also einen zusätzlichen Schutzrand drauf, damit er auch im Geröll und im schwierigen Gelände das Textil möglichst lange hält. Und das war unser Ansatzpunkt bei unseren Produkten. Einen Recyclinganteil werden wir in den kommenden Jahren noch genauer definieren und erhöhen. Das war jetzt aber nicht unsere erste Priorität beim Markteintritt. Beim Markteintritt ging es eigentlich darum, Lova, Erfahrungen in den Bergen, wie bringen wir die zu den Trailschuhen und wie hat der Trailrunner, der im alpinen Gelände viele, viele Kilometer läuft, dann einen Vorteil, wenn er den Schuh nutzt?
Wenn wir auf die Wanderschuhe, auf die härteren Modelle schauen, da habt ihr Leder natürlich noch im Einsatz. Ihr habt da aber auch andere Materialien im Einsatz. Und da haben wir uns auch vor einer Weile auch schon mal drüber unterhalten, ohne jetzt drauf rumreiten zu wollen. Aber da gibt's ja so wieder, man beobachtet ja den Markt und es gibt sogenannte alternative Leder. Und ja, das wird unterschiedlich betrachtet. Wie wird das aus eurer Warte betrachtet und wo liegen eventuell Schwierigkeiten, solche, ich sag's jetzt mal, biobasierten Materialien, Pseudoleder umzusetzen in einen Performance-Schuh?
Ja, da gibt's natürlich tolle Entwicklungen, wo man versucht, Biomaterial in eine Synthetik umzuwandeln, was dann wieder Lederersatz sein kann. Generell ist es so, wenn man die Historie der Wanderschuhe anschaut, dann war ja früher eigentlich alles aus Leder und die Leder waren sehr, sehr dick, sehr, sehr steif und die haben sich natürlich immer weiterentwickelt, sind leichter geworden und dünner geworden. Das Ledermaterial an sich hat immer noch einen starken Vorteil, wenn man Anpassbarkeit betrachtet, wie es sich an den Fuß anschmiegt, wie es in der Nutzungsdauer ist, wenn man das Leder gut pflegt, da ist das immer noch ein sehr, sehr tolles Material, weil es einfach sich gut an den Fuß anpasst. Und wir sehen auch in unserer Reparaturabteilung und Wiederbesohlung, da kommen Schäfte rein, da sind die Lederschäfte 15 Jahre alt, 20 Jahre alt, super gepflegt und stehen immer noch 1A da. Und da machen wir dann eine neue Sohle drauf, verlängern den Lebenszyklus und somit haben wir da auch bei dem Produkt einen geringeren CO2-Footprint. Leder kommt eigentlich in die Kritik über die Fertigungsverfahren natürlich, weil da sehr viel Wasser benötigt wird und Chemikalien im Gerbeprozess, um diese Leder herzustellen. Das ist natürlich der negative Effekt. Der positive ist, dass es eigentlich ein Abfallprodukt ist aus der Fleischindustrie und was normalerweise weggeworfen wird, wenn wir daraus nichts machen. Also da steht man irgendwo zwischen dem Spagat, eine Nutzung des Materials zu fördern. Aber das Verfahren an sich ist natürlich von einem höheren Energieaufwand und Ressourcenaufwand. Der einzelne Gerber kann dann noch immer noch einen Beitrag leisten, indem er versucht, die Wassermengen zu reduzieren, dann das Wasser zu reinigen mit Filteranlagen und in den Kreislauf zurückzuführen. Und er kann natürlich alles dafür tun, dass er Chemikalien so gut wie möglich reduziert. In der Industrie, im Schuhbereich ist es so, dass eigentlich Leder ein bisschen rückläufig ist, weil viele Schuhe mittlerweile aus Textilmaterialien kommen, hat aber auch nicht nur den Umweltaspekt, hat auch den Aspekt der Leichtigkeit. Schuhe werden immer leichter. Es gibt dort tolle Textilien, sehr, sehr zugfest, sehr, sehr abriebsfest, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind aus neuen Fasern. Und somit werden die Produkte in den letzten Jahren noch mal leichter, noch mal dynamischer. Und dieser Trend, der wird sich auch in den nächsten Jahren noch fortsetzen. Der Lederschuh an sich, glaube ich, da wird nie verschwinden. Da wird es immer Liebhaber geben und auch immer welche geben, die den schätzen und auch diese Passform und den Komfort von einem Lederschuh wirklich gerne in den Bergen wahrnehmen und nutzen.
Ja. An der Stelle kann man ja auch sagen, dass Lova mit dem Terracare-Siegel, was von Leder Heinen zertifiziert wurde, arbeitet. Das ist richtig an der Stelle, ne, Alex?
Ja, das ist richtig. Also wir beziehen unsere Leder aus europäischen Gerbereien und mein großer Lieferant davon ist Heinen mit seinem Terracare-Leder. Aber wir beziehen auch von anderen sehr, sehr hochwertigen Gerbereien Leder, die auch auf Umweltaspekte genauso achten wie Heinen. Wir arbeiten mit Viviani zusammen und mit tollen anderen Partnern, die für uns hochwertige Produkte fertigen und die wir dann in unsere Schuhe einfließen lassen.
In dem Gespräch mit dir merkt man immer, dass du sehr nah am Produkt dran bist und an der Produktentwicklung. Jetzt hast du eben Fasern angesprochen. Was für Fasern sind das, die diese Leichtigkeit, aber Festigkeit und Stabilität bringen? Was ist bei euch da der aktuelle, quasi die aktuelle Highlight-Faser?
Highlight-Faser, es gibt natürlich in dem Bereich Fasern sehr, sehr stabile Fasern wie Dyneema und Firmen wie Matrix, die solche Fasern umsetzen, oder Kevlar-Fasern, Polypropylen, Nylon. Wir haben in ein paar Bergschuhen haben wir Textilschäfte gemacht, wo wir bestimmte Zonen mit Kevlar-Fasern verstärkt haben über ein Chakar-gewebtes Material, also eine Kombination von einem leichten, atmungsaktiven Textil, aber in bestimmten Zonen sehr, sehr abriebsfest. Und so kann man eigentlich heutzutage über Webverfahren und verschiedene Fasern auch neue Textilien herstellen, die sehr, ja, punktuell gestaltet sind, um dann wirklich eine hohe Funktionalität zu haben am Produkt. Und das sind ganz tolle neue Möglichkeiten, die sich dann in den letzten Jahren aufgetan haben.
Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bike-Branche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Wenn wir auf eure Produktion schauen, dann werden viele eurer Schuhe in Europa hergestellt. Um Trailschuhe herzustellen, musstet ihr, sage ich jetzt einfach mal, nach Asien wechseln, weil dort die Produktionsstätten liegen, die das ermöglichen. Nimm uns doch mal mit in diesen Gedankenprozess, eine Entscheidung zu treffen, in Asien zu produzieren. Wie geht man vor? Welchen Herstellern bzw. Produktionsbetrieben schließt man sich an? Und wie lange dauert das Ganze vor allem, um das Ganze umzusetzen dann?
Ja, das war bei uns kein leichter Entscheidungsprozess, muss ich sagen, weil wir natürlich davor 100% unserer Schuhe in Europa gefertigt haben. Wir fertigen auch in unserer eigenen Produktion in der Slowakei Großteil der Menge, dann produzieren wir in Jetzendorf und in Italien und hatten somit eine Supply Chain, die wirklich rein auf Europa basierte. Und als wir an das Trail-Projekt gegangen sind, da sind wir eigentlich rangegangen, haben gesagt, wir möchten das leichteste sportlichste, schnellste Segment im Outdoor-Bereich besetzen als deutsche Outdoor-Firma und möchten da in den Markt eintreten. Und dann haben wir natürlich von der Produktseite geschaut, was braucht's dafür? Und da braucht's eine sehr, sehr leichte Zwischensohle mit einem Rebound-Effekt, die er noch heute noch aus dynamischen EVA-Schaumstoffen ist. Und da sind wir in Europa nicht fündig geworden in der Lieferkette. Also wir haben hier in Europa wirklich nicht diese Sohlenpakete gefunden, mit denen wir die Schuhe gern machen wollten. Und das zweite war beim Schaft. Beim Schaft wollten wir einen möglichst leichten Schaft haben, der aber auch abriebsfest ist. Und da sind wir dann auf ein Verfahren gekommen, wo wir PU aufdrucken auf das Textil. Und da ist auch die Lieferkette in Asien angesiedelt. Und dann haben wir gesagt, es geht hauptsächlich darum, dass der Konsument das beste Produkt bekommt und auch ein langlebiges, solides Produkt bekommt, was auch seinen Erwartungen entspricht. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir dieses Produkt aus Asien sourcen werden mit einem Lieferanten und mit dem natürlich eng zusammenarbeiten werden, was Produktentwicklung angeht, was unsere Ansprüche angeht in Form von Passform, Leisten, Sohlenkonstruktion, Langlebigkeit der Außensohle, Gummimischung und haben mit diesem Lieferanten ein sehr gutes Produkt zustande bekommen, aber auch was Arbeitsbedingungen angeht. Wir sind seit Anfang 2023 als reiner Schuhhersteller Mitglied der Fairwear Foundation und der Fairwear Foundation ist natürlich ein externer Partner, der auditiert und auch die Arbeitsbedingungen sicherstellt, egal ob das bei uns in der Fabrik ist, in der Slowakei oder in Asien. Wir können hier die gleichen Standards von der Fairware Foundation garantieren. Und somit haben wir auch sichergestellt, dass die Bedingungen für die Leute, die dann wirklich die Schuhe produzieren und herstellen, auch gewährleistet ist.
Wie muss ich mir den Prozess vorstellen, eine Partnerfirma in Asien auszuwählen?
Ja, den muss man sich so vorstellen, dass man verschiedene Fabriken besichtigt, ja, und dann mit den Partnern natürlich Meetings hat, spricht, dann natürlich schaut, wie sind dort die Arbeitsbedingungen, wie ist die Produktion aufgestellt, wie sind die organisiert, wie sind die Umweltbedingungen dort, wie sind die Produktqualitäten, die im Moment geliefert werden von diesem Partner für andere Firmen. Und da macht man ein Assessment, schaut sich alle Bedingungen an und dann legt man einen Partner fest, der für unsere Kriterien optimal passt. Das ist dann der Partner, der eine hohe Qualität liefert, weil wir als LOWA natürlich bekannt sind als Qualitätsmarke und diesen Standard wollen wir auch bei unseren Trailschuhen bieten. Und dann natürlich die Rahmenbedingungen wie Arbeitsbedingungen, Umwelt. Da geht es nicht um den Preis, da geht es eigentlich um viele andere Faktoren, bevor wir zum Preis kommen.
Wo liegen für dich die Hauptunterschiede in der Produktion in Asien und in Europa?
Ja, die Produktion in Asien ist, ja, ich muss sagen, zum Teil auf einem sehr, sehr hohen Stand. Also es gibt in Asien Produktionsstätten, die sind top, super organisiert, von den Bedingungen dort gut aufgestellt, sehr sauber, zum Teil auch stark automatisiert, was man eigentlich in der Vergangenheit in Asien nicht gesehen hat, weil die Arbeitskräfte ausreichend zur Verfügung standen. Gab es dort viele Arbeitsschritte, die von den Mitarbeitern gemacht worden sind. Aber mittlerweile haben die automatisches Stanzen, die haben verschiedene Prozesse, die sie automatisch durchführen. Und das ist ja automatische Näharbeiten. Die versuchen auch, Prozesse zu standardisieren und zu automatisieren, wie wir in Europa. Ja. Also ich finde, die Unterschiede sind nicht mehr so groß wie vor 10, 15 Jahren. Und das Niveau dort ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja.
Und das muss man an dieser Stelle einfach auch festhalten. Das kann ich jetzt auch Rückschlüsse ziehen aus vielen Gesprächen, die ich in diesem Podcast führe. Also Produktionen in Asien sind auf diesem hohen Niveau. Und das betrifft auch den Punkt soziale Verantwortung. Das kann man an dieser Stelle einfach auch festhalten. Und das Fairware-Siegel als eines der großen Siegel für diese soziale Verantwortung zeigt und dokumentiert zumindest nach außen und auch in der Regelmäßigkeit der Audits ja, dass da etwas passiert ist und dass es auf einem guten Weg ist. Ja. Es ist jetzt so, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt sind Sie schon mal in Asien, die LOWAs. Gibt es denn Überlegungen, auch weitere Produktionsprozesse nach Asien zu verlegen oder bleibt ihr den europäischen Standorten treu? Seid ihr happy damit, wie das läuft, auch wenn das auch gerade alles ein bisschen schwieriger ist, auch mit Arbeitslöhnen, mit Fachkräften und so weiter? Also alles ja, wären ja nachvollziehbare Gedankengänge.
Ja, klar, aber wir haben natürlich unsere eigene Fabrik in Europa, ja. Also wir haben 2019 von unserem langjährigen Partner und LOWA Anteilseigner die Fabrik übernommen. Und sind natürlich in Besitzung unserer eigenen Wertschöpfungskette und die wollen wir natürlich weiter fördern, optimieren und für die Zukunft aufstellen. Wir haben bei unserer eigenen Fabrik in Europa, in der Slowakei, 1700 Mitarbeiter, die für uns Schuhe fertigen und sind dann natürlich auch voll in der Verantwortung. Das ist ein ganz anderes Wirtschaften als jetzt ein Sourcing. Wir haben in den letzten Jahren hier sehr, sehr viel investiert. Wir haben 2 neue Hallen gebaut. Eine für Material und eine für Produktionsvorbereitung. Dann haben wir investiert in automatische Schneidemaschinen in größerem Umfang. Dann haben wir investiert in neue Direktbesohlungsmaschinen von der Firma Desma und haben auch in ein IT-System investiert. Wir haben ein SAP-System hier eingeführt und versuchen eigentlich unsere europäische Produktion auf den höchsten Standard zu bekommen, um auch die nächsten 10, 20 Jahre hier erfolgreich zu produzieren. Und das ist nach wie vor unsere Hauptstrategie. Das Trail Running Segment für uns ist noch im einstelligen Prozentbereich der Gesamtmenge. Also es ist für uns ein Bereich, der natürlich stark wachsend ist, aber über 95% der Schuhe, die von Nova kommen, kommen alle aus Europa mit europäischen Zulieferern. Und diese Strategie werden wir auch in den nächsten Jahren verfolgen. Wird die Strategie einfacher werden? Natürlich nicht, ja. Also die Arbeitslöhne steigen natürlich. Energiekosten sind in den letzten Saisons gestiegen, im Moment stabil. Materialpreise sind in den letzten Saisons gestiegen, sind aber im Moment auch stabil. Insofern stabilisiert sich die Kostenbasis etwas. Aber die nächsten Jahre müssen wir die Firma so optimieren und so effizient aufstellen, dass wir auch hier erfolgreich produzieren können.
Alles, was wir besprochen haben, spielt auch ein bisschen rein in eine Thematik, die hier immer wieder besprochen wird in dem Podcast. Das ist das Thema Green Deal und die Folgen des Green Deals beziehungsweise die Herausforderungen des Green Deals. Da können wir jetzt ein paar Sachen in der Folge ansprechen. Eine Sache, die gefordert wird, ist Transparenz in der Lieferkette zu schaffen. Dadurch, dass ihr jetzt in Europa Produktionsstätten habt oder den größten Teil hier produziert, stelle ich mir vor, es ist einfacher, die benötigten Daten zu sammeln. Wenn wir jetzt nach Asien gehen, habt ihr da auch eine klare Aufstellung. Aber wo liegen für euch die Herausforderungen und wo waren vielleicht auch überraschende Momente in der Zusammenstellung von Daten für die Transparenz, die benötigt wird?
Ja, generell ist das natürlich nicht so leicht, eine Transparenz zu schaffen über die Lieferkette, ja, weil natürlich man mit allen Lieferanten dann auch eng zusammenarbeiten muss und dann die volle Transparenz erzeugen muss. Ein Vorteil für uns war schon, dass wir mit den Lieferanten über 10, 20 Jahre zusammenarbeiten. Also wir haben ein Lieferantennetz, was sehr stabil ist, was eine Partnerschaft ist, die über eine lange Zeit besteht und somit da ist auch eine Verbundenheit, Loyalität da und das ermöglicht uns vielleicht den einen oder anderen Schritt schneller zu gehen oder besser zu gehen. Aber es ist eine große Aufgabe. Also wir haben hier bei dem Projekt unserer CR-Strategie mittlerweile 3 Vollzeitkräfte im Einsatz bei Nova und stellen jetzt noch eine 4. ein. Und wir haben natürlich, ja, das ganze CR-Projekt auch gelauncht mit unseren Mitarbeitern und mit unseren Zulieferern, weil alle natürlich mitarbeiten müssen. Das ist ein Einsatz, den betrifft die ganze Firma und die ganze Zulieferindustrie. Also da können 4 CR-Mitarbeiter können das nicht leisten, ja, sondern es müssen alle am gleichen Strang ziehen. Deshalb haben wir ja hier so kleine Launch-Präsentationen gemacht, um alle auf die Reise einzustimmen. Und wir werden hier eine volle Transparenz erstellen können. Wir werden da auch mit Retrace zusammenarbeiten und dann Sichtbarkeit schaffen über unsere Materialien, wo die herkommen und wie die hergestellt sind. Und da sind wir schon auf einem ganz guten Weg, ja.
Genau, Retraced wird von immer mehr Unternehmen verwendet. Habt ihr auch diese Option dann an euren Produkten dran, quasi über einen QR-Code für den Endkonsumenten, dass er die Lieferkette einsehen kann? Ist das bei euch dann auch vorgesehen, schätze ich mal, oder?
Ja, da sind wir im Moment noch nicht so weit, aber wenn wir das bis dahin schaffen, dann machen wir das, ja.
Okay. Die Reportings, die ich gerade angesprochen habe, sind natürlich noch viel, viel umfassender. In eurem CR-Projekt viele Unternehmen stoßen da manchmal auch an ihre Grenzen. Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt 3, jetzt kommt die 4. Mitarbeitende Kraft allein nur für diesen Bereich. Das ist insgesamt ganz schön aufwendig, Alex, oder?
Ja, klar ist es aufwendig, aber wir wollen das ja auch machen. Also wir sind ja eine Outdoor-Firma und Outdoor findet in der Natur statt. Und die Natur ist für uns das Allerwichtigste, ja. Also wir wollen natürlich die Natur erhalten über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und da wollen wir natürlich einen Beitrag zu leisten als Nova. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, auch für die nächsten Generationen. Und insofern investieren wir hier auch gerne. Und wie gesagt, es ist nicht was die 4 Leute betrifft, sondern es muss die ganze Firma mitziehen, muss jede Abteilung ihren Beitrag dazu leisten. Und darauf haben wir die Firma auch eingestimmt, ja.
Wie schafft man es denn, die Mitarbeiter mitzunehmen? Weil wenn ich mich unterhalte, vielleicht geht dir das auch so, man nimmt so eine gewisse Klimamüdigkeit wahr und das Thema wird sehr, sehr kritisch betrachtet. Einfach mittlerweile teilweise auch als überzogen betrachtet. Dabei hat es ja auch viele, viele nützliche Aspekte, um es mal zu sagen, weil neue Jobs entstehen und so weiter. Ja, also das brauchen wir an dieser Stelle gar nicht weiter auszuformulieren, weiter drüber nachzudenken. Aber wie schafft man es, das Mindset quasi in das Unternehmen so tief reinzubringen, dass es tatsächlich auch umgesetzt werden kann von jedem einzelnen Mitarbeiter?
Ja, man muss die Mitarbeiter natürlich involvieren, ja, von Anfang an. Und das haben wir mit unserem Management gemacht. Wir haben hier Workshops gemacht mit einem externen Berater, mit der Karin Eckberg, Leadership in Sustainability, und haben hier das gesamte Management eingebunden und auch natürlich gesagt, was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Und wenn die Leute eingebunden sind, von Anfang involviert sind und dann auch den tieferen Sinn in der Mission sehen, dann verfolgen sie die auch. Und die Mission haben wir aufgestellt und mit dem Management erarbeitet zusammen. Und die verfolgen wir jetzt die nächsten Jahre. Was die Firma Lova betrifft, wir sind so aufgestellt, dass wir transparent kommunizieren, was wir tun. Aber wir sagen auch, wo unsere Begrenzungen sind, was wir nicht tun können. Und unsere Kommunikation ist so ausgerichtet, das, was wir machen, sagen wir, was wir dann an Hindernissen haben oder an Sachen sehen, die wir jetzt nicht erfüllen können, kommunizieren wir auch. Ja. Und insofern glaube ich, wenn man einen offenen, transparenten, ehrlichen Kommunikationsweg wählt, dann sind die Mitarbeiter auch an Bord. Dann hat man auch nicht diese Müdigkeit, glaube ich, ja, die du angesprochen hast.
Kriegt ihr das eigentlich auch aus dem Handel zurückgespielt, dass die Käufer eurer Produkte auch nach solchen Sachen fragen? Also wo ist Lova nachhaltig? Ein Punkt hast du angesprochen, Reparaturservice. So ist, wird das so wahrgenommen von Endkonsumentenseite, dass das ein Teil davon ist?
Ja, ich glaube, das ist immer nur der vierte, fünfte, sechste Faktor bei einem Produktkauf. Ja. Also bei einem Produktkauf gibt es immer noch wichtigere Faktoren für den Konsumenten, die ausschlaggebend sind. Klar, bei einem Wanderschuh ist das immer noch die Passform. Passt der perfekt an meinen Fuß? Weil wenn ich 8, 10 Stunden, 12 Stunden unterwegs bin, dann muss der Schuh einfach passen. Und das entscheidet dann auch über die Nutzungsdauer von dem Produkt. Wenn ein Produkt sehr, sehr gut passt und sehr, sehr gut funktioniert, dann nutzt der Endkunde das auch 10 Jahre. Und das entscheidet dann natürlich auch über den CO2-Footprint von einem Produkt. Wenn ich den natürlich 10, 15 Jahre nutze oder noch wieder besohlen lasse, dann habe ich eigentlich einen sehr, sehr niedrigen CO2-Footprint über die Nutzungsdauer. Der Konsument fragt mehr und mehr nach, wo kommt das Produkt her, wie ist das hergestellt, aber es ist noch nicht in der breiten Masse, würde ich sagen, angekommen. Ja, es sind immer noch bestimmte Konsumenten, die nachfragen, und der Handel hat viele Informationen zur Hand und kann die auch nutzen von unserer Seite. Also wir haben mittlerweile sehr, sehr gute Schulungstools für den Handel und bieten auch alle Informationen von der Firma Lova an. Wo die Schuhe gefertigt werden, kann man auch bei uns auf der Webseite nachschauen. Und insofern bieten wir eigentlich alle Kommunikationstools für den Handel, um den Kunden bestmöglich zu beraten.
Um Emissionen, die ja zwangsläufig entstehen in einer Produktion, zu reduzieren, gibt es verschiedenste Wege. Ein Weg kann sein, zu kompensieren. Ein anderer Teil ist der, der jetzt in dem Berichtswesen erforderlich ist. Und dafür gilt es, quasi in jeden einzelnen Bereich reinzuschauen einer Firma, wo findet was statt und wo entstehen welche Emissionen. Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr euch Hilfe geholt? Seid ihr erstmal selber gestartet, um quasi die genaue Summe ermitteln zu können?
Also wir haben natürlich in unserem CR-Team Mitarbeiter, die da Spezialisten sind und die sich da auch sehr gut auskennen. Und wir haben mit unseren Niederlassung das schon selbst erarbeitet. Also wir haben natürlich, dadurch, dass wir eigene Fabrik haben, haben wir dann von denen alle Daten eingesammelt, die wir zur Verfügung hatten. Alles, was Emissionen angeht, was Energie angeht, was Abfall angeht, und haben die dann ermittelt und in unseren ersten CR-Bericht, der 2023 zusammengestellt wurde, dann veröffentlicht. Ja.
Genau, jetzt arbeitet ihr aktuell auch wieder an neuen Berichten. Wo ist der Unterschied, wenn man den ersten erstellt hat und jetzt Folgeberichte erstellt? Sind viele Prozesse wahrscheinlich einfacher geworden? Andere Sachen haben sich wieder verändert. Wo liegen Veränderungen und wo liegen Verbesserungen? Oder eventuell auch Sachen, wo du jetzt gar nicht mit gerechnet hast, dass es noch auftauchen kann?
Ja, wir haben ziemlich viel Arbeit in den ersten CR-Bericht gesteckt, ja, um den in eine möglichst gute Startposition zu bringen. Ja. Deshalb haben wir auch hier mit Experten zusammengearbeitet in Erstellung von CR-Berichten, die uns da beraten haben, aber auch ja ein bisschen leiten konnten. Wir haben den versucht, nicht zu ausführlich zu machen, aber auch nicht zu kurz zu formulieren. Also wir haben so eine mittlere Länge gewählt und dann haben wir versucht, den visuell zu gestalten, dass jeder das gut aufnehmen kann, sowohl von gedruckten Text als auch Grafiken, als auch Schaubildern, die wir da verwenden. Und insofern ist da relativ viel Arbeit reingeflossen. Der zweite Bericht kommt dann erst im nächsten Jahr raus. Aber ich denke, dass beim zweiten Bericht wesentlich weniger Arbeit vonnöten ist als bei der ersten Erstellung. Und dass wir den ersten auch als Leitlinie nehmen können für die nächsten Jahre. Wir haben den Bericht auch Etappensteiger genannt, ja, weil wir sehen halt Nachhaltigkeit als eine Reise, auf die wir uns begeben, also eine Bergtour, auf die wir uns begeben und wo wir uns dann ständig verbessern wollen von Jahr zu Jahr. Das ist nicht ein Projekt, wo wir innerhalb von kürzester Zeit ein Endziel erreichen, ja, sondern es geht eigentlich darum, dass wir die Firma von Jahr zu Jahr optimieren, CO2 reduzieren, effiziente Prozesse aufstellen und somit uns immer steigern können. Ja.
Habt ihr denn das Thema Kompensation für euch beleuchtet und habt ihr Möglichkeiten eruiert, wie ihr kompensieren könnt?
Wir haben uns entschieden, keine Kompensation zu machen, sondern wir haben uns entschieden, erstmal unsere Emissionen und alle Sachen, die wir in unseren Niederlassungen haben, zu optimieren. Ja.
Okay, was betrifft das alles? Also gib mal Beispiele, was muss man sich darunter vorstellen? Wo kann man an eurer Stelle gut optimieren? Wo ist es einfach? Wo dauert es noch ein bisschen?
Ja, wir können optimieren, zum Beispiel im Verpackungsmaterial ist ein Projekt, wo wir noch optimieren können. Da können wir Kartonagen wählen, die mit einem geringeren CO2-Footprint hergestellt werden. Dann können wir bei Solarenergie können wir noch optimieren. Wir haben in Jetzendorf schon 60% Solarstrom und wir werden eine ganz große Solaranlage in der Slowakei investieren. Das ist ein größeres Investment im höheren sechsstelligen Bereich. Und da sind Potenziale, die wir noch nutzen können. Ja. Aber es bedarf natürlich, wenn man eine eigene Lieferkette hat, immer ein Investment. Und ja, da sind wir bereit zu und werden das die nächsten Jahre umsetzen. Ja.
Wenn du ein bisschen in die Zukunft blickst, Alex, wo liegen für dich die größten Herausforderungen eines Unternehmens, um zukunftsfähig zu sein?
Um zukunftsfähig zu sein, glaube ich nach wie vor, dass man sich sehr stark an dem Konsumenten orientieren muss. Ja, der Konsument ist immer noch der, der entscheidet, was er für ein Produkt kauft. Und insofern denke ich, wollen wir dem Konsument mit unserem Produkt das bestmögliche Outdoor-Erlebnis liefern. Das Outdoor-Erlebnis ist das Entscheidende. Wenn der Konsument mit unserem Produkt zufrieden ist, vom Berg kommt und sagt, hey, das war ein super Tag, das ist das A und O, dann wie komme ich zu dem Konsument? Da kann ich natürlich noch optimieren. Ich kann gucken, dass er das richtige Produkt zur richtigen Zeit dann im Handel oder online verfügbar hat. Ja. Und das sind Prozesse, die man natürlich optimieren muss in den nächsten Jahren, dass auch der Konsument, wenn er egal an welchem Touchpoint das Produkt sucht, dass er das dann auch zur Verfügung bekommt und natürlich zur richtigen Saison, zum richtigen Wert, den er da erwartet. Und das ist das Ziel. Ja.
Wohin entwickeln sich die Schuhe in der Zukunft?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Man denkt immer, es geht nichts mehr, weil es schon so weit gekommen ist mit der Leichtigkeit und mit den Materialien, aber es verbessert sich dann doch immer noch was. Im Moment, muss ich sagen, erreichen wir Gewichte von Produkten im Straßenlaufsport, die sind wirklich sensationell. Also es sind Laufschuhe, die sind dann zum Teil unter 200 Gramm und Textilien, die sind so dünn und zugfest. Schaumstoffe mit so einem hohen Rebound gab es noch nie und so leichte Schaumstoffe gab es noch nie. Also im Moment fällt mir ein bisschen schwer, dass ich da noch eine weitere Steigerung sehe, weil das schon so auf einem hohen Niveau ist im Moment. Ja. Das sind natürlich Produkte, die sind nicht für jeden Konsumenten, diese super leichten Schuhe, die sind für Athleten, sind für Leute, die wirklich die letzte Performance suchen bei einem Produkt. Ich glaube, der normale Konsument braucht immer noch ein Produkt, was ihn auch über viele Stunden solide unterstützt, führt und ihm ein tolles Bergerlebnis bietet mit einem gewissen Gewicht. Wenn das zu leicht wird, dann muss er sehr, sehr stark über Muskulatur, Sehnen, Bänder das stabilisieren. Und insofern, glaube ich, muss man eigentlich das richtige Produkt für den Konsumenten irgendwo bereitstellen, je nach Einsatzbereich, je nach Fitnesslevel, je nach Gelände. Und das ist unser Ziel. Ja.
Alex, dann danke ich dir für das Gespräch. Wir sind mit unserer Zeit leider schon am Ende. Es war immer, wie immer, ein schöner Austausch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg, auch im Trailschuh-Segment. Das verfolge ich ja auch immer sehr intensiv. Ganz, ganz spannend, was ihr da macht. Also weiterhin alles Gute dafür. Liebe Leute, wenn ihr diese Folge verfolgt habt und habt noch Anregungen grundsätzlich zu der Thematik oder Rückfragen zu Lover, dann schreibt uns doch gerne an per Mail redsport@saz.de oder über LinkedIn SAZ Sport direkt dort anschreiben oder ihr findet auch mich dort, Ralf Kerkeling. Wir beantworten euch natürlich zeitnah dann eure Fragen. Ja, also macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt uns gut gewogen. Dir, Alex, eine gute Woche, eine gute Zeit und bis bald.
Ja, vielen Dank, Ralf, für das spannende Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Ja, mach weiter so. Ja.
Dankeschön. Jo, ciao, macht's gut. Ciao.